SWR 1 Arbeitsplatz mit Alexander Winkler.
Puh, mit jedem weiteren Tag Lockdown werden die Einschränkungen im Moment immer anstrengender, oder? Die einen klagen über wochenlang nur Homeoffice, die anderen, dass im eigenen Job kein Homeoffice möglich ist. Obendrauf kommt die Betreuung der Kinder, die aktuell nicht in die Schule gehen, und viele Unternehmen und Selbstständige warten jeden Tag auf Hilfen vom Staat, während sie jeden Tag mehr um ihre Existenz bangen. Um einige dieser Perspektiven wollen wir uns heute kümmern, zum Beispiel um das Problem mit den Hilfen. Wir haben einen Musiker aus Trier getroffen, der aktuell nur von ein paar Resteinnahmen lebt.
Als Live-Musiker so 100% Einbußen der Einnahmen und als freier Gitarrenlehrer reduziert auf den Online-Unterricht. Das reicht gerade zur Deckung des Lebensbedarfs. Mehr ist damit aber auch nicht drin.
Ja, und jetzt stellt sich sogar raus, dass er gar keine Hilfen bekommen wird, weil sich die Bedingungen überraschend geändert haben. Dann sprechen wir mit dem Netzlehrer Bob Blume, der hofft, dass der chaotische Start in den neuerlichen Fernunterricht nicht zu viel Motivation kaputt gemacht hat.
Ist gerade schon das Problem, dass dieser sehr herausfordernde Einstieg dazu geführt hat, dass manche Lehrerinnen und Lehrer, die echt motiviert waren, gesagt haben, ja, jetzt funktioniert das alles nicht mehr, dann gehen wir halt jetzt doch wieder zu den Büchern.
Aber wir haben auch noch eine positive Perspektive, ein Quereinsteiger in einem Impfzentrum. Die Arbeit in seinem Reisebüro, die geht gerade nicht. Umso mehr freut sich Ingo Junger darüber, dass er jetzt anders helfen kann.
Für mich ist das eine wahnsinnig tolle Erfahrung. Die Erfüllung, jawohl, man hat der Oma oder dem alten Hase jetzt einfach mal geholfen. Ich finde es einfach eine angenehme, schöne Tätigkeit.
Das und mehr jetzt in SWR 1 Arbeitsplatz. Schön, dass Sie zuhören. Ja, das ist wohl tatsächlich ein böses Erwachen für viele in diesen Tagen, also Unternehmen und Selbstständige, die auf Corona-Hilfen warten. Schnell und unbürokratisch sollten die sein, haben Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier und Bundesfinanzminister Olaf Scholz immer wieder betont. Dass beides ziemlich leere Versprechen waren. Darüber haben wir immer wieder berichtet, nicht zuletzt, weil noch immer viele auf ihr Geld warten. Doch in diesen Tagen stellen immer mehr Betroffene fest, dass sie wohl auch vergeblich warten. Denn das Bundesfinanzministerium hat nachträglich die Förderungsbedingungen geändert. Was das für Betroffene bedeutet, berichtet Eva Lambi-Schmidt.
Allein in seinem Musikzimmer in seiner Wohnung in Trier. Hier probt und komponiert Ralf Brauner neue Lieder für bessere Tage. 45 Jahre hat der Trierer Gitarrist auf der Bühne gestanden und mit Live-Auftritten sein Geld verdient. Durch Corona und den Lockdown ist alles anders.
Als Live-Musiker so 100% Einbußen der Einnahmen, und da ich meinen Job zweigeteilt mache als freier Gitarrenlehrer, da habe ich halt auch Teile Einbußen. Also ich kann keine Kurse geben mit mehreren Leuten, sondern bin reduziert auf den Online-Unterricht, sodass das den Unterrichtsumfang ungefähr auf 80-90% reduziert.
Online-Gitarrenunterricht. Damit kommt er zwar über die Runden, aber...
Das reicht gerade zur Deckung des Lebensbedarfs. Mehr ist damit aber auch nicht drin.
Solo-Selbstständige können anders als Unternehmen selbst einen Antrag auf die Hilfen stellen, theoretisch. Doch Ralf Brauner stellte fest, dass der Antrag gar nicht so einfach war. Deshalb hat er sich doch einen Steuerberater zur Hilfe genommen.
Also was muss ich da angeben? Welche Sachen muss ich gegenüberstellen, um einzurechnen, wie viel Einkommen noch da ist? Also es ist schwieriger, als man sich das von vornherein vorstellt. Also ich dachte, ich trage da ein, okay, die und die Einnahmen fallen weg, zack, und dann kann die Hilfe kommen, aber so sieht's nicht aus.
Damit Ralf Brauner mit seinem Musikunterricht während des Lockdowns überhaupt noch Geld verdienen kann, musste er sogar noch investieren in ein besseres Mikrofon, Kopfhörer und Computerprogramme. Eine Doppelbelastung. Investitionen bei geringerem Einkommen, die er gar nicht anrechnen kann für die Hilfen. Denn das Bundeswirtschaftsministerium hat die Bedingungen für die Hilfen nachträglich angepasst, damit sie EU-Recht entsprechen. Es geht ums Kleingedruckte. Die Unternehmen und Soloselbstständigen müssen nun nachweisen, dass sie so viel Verlust machen, dass sie ihre Fixkosten nicht mehr decken können. Also zum Beispiel die Miete. Investitionen wie ein neues Mikrofon zählen nicht dazu, sagt Steuerberater Patrick Nücken aus der Pfalz.
Für Fixkosten gelten maximal Instandhaltungsaufwendungen. Und wenn ich neu investiere, ist es ja eine Investition, keine Instandhaltung.
Auch die Kosten für die Steuerberatung und die Buchhaltung werden nicht mehr gefördert. Genauso wenig wie der Lohn für den Unternehmer selbst. Alleine Patrick Nücken hat im November und Dezember etwa 100 Anträge für Corona-Hilfen gestellt und ärgert sich wie viele Kollegen über die Änderungen der Berechnungsgrundlage. Viele Anträge seien damit wohl falsch oder sogar überflüssig gestellt worden.
Es wurde niemals kommuniziert, weder vom Herrn Minister Scholz oder noch vom Herrn Altmaier, dass da gegebenenfalls nur Verluste gedeckt werden. Hätten wir von vornherein von Beraterseite gewusst, dass ein Deckungsbeitrag rangezogen wird und erst dann, wenn endgültige Verluste da sind, eine Förderung im Raum steht, hätten wir uns viel Arbeit, Zeit sparen können.
Patrick Nücken rechnet sogar damit, dass viele bereits ausgezahlte Hilfen wieder zurückgezahlt werden müssen. Darunter leiden vor allem die Betroffenen, in denen falsche Hoffnungen geweckt wurden.
Und wenn ich jetzt dir noch sage, von dem bisschen Geld, was du bekommen hast, musst du was zurückbezahlen, greift mal im nackten Mann in die Tasche. Ja, das sieht draußen schon ziemlich schlimm aus bei unseren Mandanten. Und wenn das jetzt noch schlimmer wird, dann wird es wohl einige nicht überleben können.
Ralf Brauner, der Musiker in Trier, hat von seinem Steuerberater mittlerweile Rückmeldung bekommen, dass es mit den Hilfen für ihn wahrscheinlich nichts mehr wird. Denn seine Resteinnahmen durch den Online-Musikunterricht seien wohl zu hoch, seine Verluste zu gering.
Das Bundesfinanzministerium hat nachträglich die Förderbedingungen für viele Corona-Hilfen geändert. Hintergründe dazu waren das von Eva Lambi-Schmidt. Ja, und der Corona-Frust, der trifft diese Woche auch Schüler, LehrerInnen und Eltern. Ach, diese Webseite ist nicht erreichbar. Böse Zungen behaupten ja, das könnte der Satz sein, den Schüler und LehrerInnen dieses Jahr bisher am häufigsten gelesen haben. Ja, der Lockdown-bedingte digitale Schulstart, der lief sowohl in Baden-Württemberg als auch in Rheinland-Pfalz ziemlich holprig. Bob Blume ist Lehrer am Windeck-Gymnasium in Bühl, aber er hat sich vor allem auch als Netzlehrer einen Namen gemacht. Digitaler Unterricht war also schon vor der Corona-Krise für ihn Alltag. Herr Blume, wie war für Sie denn nun die erste Woche Online-Unterricht im neuen Lockdown?
Naja, man könnte sagen, dass es von unten nach oben ging. Also von sehr frustrierend zu Beginn, als tatsächlich die Technik so versagt hat, dass gar nichts mehr funktioniert hat, bis sich das dann ein wenig eingependelt hat. Obwohl ich dazu auch sagen muss, dass ich dann auch alternative Formen angewendet habe. Will sagen, nicht alles, was Unterricht ist, muss zwangsläufig auch Videokonferenz sein. Das heißt, dann habe ich ein kleines Einstiegsvideo gemacht, Selbstlernphasen eingebaut und dann wurde es nach und nach, kann man sagen, auf jeden Fall besser.
Jetzt können Sie für solche Alternativen auf einiges an Erfahrungen auch von vor der Corona-Krise zurückgreifen. Erfahrungen, die viele Kolleginnen und Kollegen ja aber gar nicht haben. Wie ist generell die Stimmung in der Lehrerschaft?
Es gibt tatsächlich Lehrerinnen und Lehrer, die jauchzen, die sagen, Mensch, jetzt habe ich ja ganz neue Möglichkeiten. Und das ist genau die richtige Einstellung, die wir alle brauchen. Andererseits ist gerade schon das Problem, dass dieser sehr komplizierte und teilweise herausfordernde Einstieg dazu geführt hat, dass manche Lehrerinnen und Lehrer, die echt motiviert waren, gesagt haben, ja, jetzt funktioniert das alles nicht mehr, dann gehen wir halt jetzt doch wieder zu den Büchern. Und in diesem Spannungsfeld bewegen wir uns gerade. Also von sehr motiviert bis hin zu etwas größerer Frustration.
Was heißt das langfristig? Überwiegt die Motivation, Neues zu machen oder gewinnt am Ende der Frust und alle sind froh, wenn es wieder so ist wie vor Corona?
Ich habe das Gefühl, dass wir uns gerade an so einem Tipping Point befinden. Nach dem ersten Lockdown ist es jetzt schon so, dass ich meine zu bemerken, dass immer mehr durchsickert, Mensch, hier gibt es ja tatsächlich Möglichkeiten, die wir hinterher auch gebrauchen können. Und ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, vor allen Dingen vor dem Hintergrund der Tatsache, dass die Kultur der Digitalität ja aus mehr besteht als aus technischen Systemen, mit denen man Aufgaben zur Verfügung stellen soll. Also letzten Endes sollte es ja irgendwann dahin gehen, dass Schülerinnen und Schüler zu reflektierten Anwendern werden. Und ich glaube, dass da bei vielen gerade ein Wechsel der Betrachtungsweise stattfindet. Dafür brauchen wir aber natürlich, da wiederhole ich mich, Systeme, die auch funktionieren.
Was wäre da für Sie das Wichtigste? Was müsste passieren, um diese Motivation jetzt zu fördern und voranzutreiben?
Das, was ich persönlich als fundamental wichtig erachte, ist, dass den Lehrerinnen und Lehrern zusammen mit den Schülern Freiraum gegeben wird. Also Freiraum heißt explizit, dass wenn man beispielsweise Fortbildung machen soll, wenn man neue Systeme versuchen soll und so weiter, dass man dann auch die Zeit dafür bekommt. Weil ansonsten wird das wahrgenommen als ein immer mehr obendrauf. Und die meisten Lehrerinnen und Lehrer, die ich kenne, die sind deshalb so, ich sag jetzt mal, fit in Sachen Digitalisierung, weil es quasi ihr Hobby ist. Man kann aber ja nicht erwarten, dass von jedem Lehrer das Hobby ist, jetzt irgendwie sich digital so fit zu machen, sich alles von privat zu kaufen und so weiter. Das heißt, aus meiner Sicht bräuchte es dafür Zeit und Geld. Zeit für die Lehrerinnen und Lehrer, sich weiterzubilden und Geld natürlich auch, was die jetzt langsam anrollende Situation der Dienstgeräte beispielsweise angeht.
Passiert da im Moment schon was in Sachen Weiterbildungen vor allem? Oder navigiert man sich da im Moment tatsächlich einfach durch den Lockdown durch und hofft, dass die Probleme von alleine verschwinden?
Naja, zugegebenerweise ist natürlich da meine Sicht drauf auch ein bisschen limitiert. Das, was ich so mitbekomme, ist, es gibt zwar Angebote, die müssen aber sehr aktiv zusammengebaut werden. Also wir haben zum Beispiel jetzt in Baden-Württemberg das ZSL, das Zentrum für Schulqualität und Lehrerbildung, und die haben da einiges schon auf die Beine gestellt. Inwiefern das sozusagen breit auch bei allen ankommt, das weiß ich natürlich nicht, aber da wird auf jeden Fall einiges getan. Grundsätzlich gibt es natürlich von verschiedensten Initiativen gerade Fortbildungen in dem Bereich digitales Lernen. Das Problem ist da allerdings ein bisschen, dass der Bildungsföderalismus dazu führt, dass wir auch 16 verschiedene Lernmanagementsysteme, wenn man mal ganz böse ist, haben, die natürlich auch unterschiedlich funktionieren. Und zumindest von dem, was ich da so mitbekomme, ist es so, dass es Lehrerinnen und Lehrer gibt, die sagen, eigentlich ist von diesen offiziellen Seiten da noch zu wenig getan. Also jetzt, was Deutschland insgesamt angeht. Und auf der anderen Seite besteht trotzdem auch noch das Problem, dass das, was in der einen Stadt erlaubt ist, in der anderen Stadt plötzlich nicht erlaubt ist. Das heißt, wir haben so eine widersprüchliche Situation manchmal, dass eine Schule sehr, sehr gut mit einem Lernmanagementsystem fährt, was bei der anderen Schule quasi zu datenschutzrechtlichen Problemen führen würde. Und ich glaube, da ist noch viel zu tun, was so eine Standardisierung der verschiedensten Möglichkeiten angeht. Und wir müssen nicht davon sprechen, wenn man bestimmte Plattformen verwenden muss, dann sollte natürlich auch von Seiten der Netzbetreiber beziehungsweise dann politisch dafür gesorgt werden, dass diese Systeme stabil laufen.
Mittlerweile ist klar, dass auch in Baden-Württemberg wie auch in anderen Bundesländern die Schulen bis mindestens Ende des Monats geschlossen bleiben. Mit welchem Gefühl blicken Sie auf die nächsten Wochen?
Ich bin verhalten optimistisch. Also man merkt, finde ich, dass die Schulen größtenteils besser aufgestellt sind. Die wissen, was sie machen und wie sie es machen. Und ich meine auch, dass die Schülerinnen und Schüler sich mehr an diese Situation gewöhnen. Also dass das durchaus ein bisschen besser läuft. Ich glaube nur, dass man so schnell wie möglich jetzt mal Klarheit schaffen müsste. Ein bisschen Transparenz, wie es denn überhaupt weitergeht. Weil sonst hat man immer das Gefühl, ich weiß nicht, wofür ich jetzt eigentlich vorbereiten soll. Situation A, B oder irgendwie C, also irgendwie Hybridunterricht. Ich glaube, Planungssicherheit wäre das, was Schulleitungen, Lehrerinnen und Lehrer und letzten Endes auch Schüler bräuchten.
Sagt der Netzlehrer Bob Blume. Herr Blume, vielen Dank für das Gespräch.
Herzlichen Dank.
Sorry, ich musste mir gerade mal die Haare aus dem Gesicht pusten. Das ist mittlerweile aber auch eine Matte, seit man seit Monaten nicht mehr zum Friseur kann. Nun gut, es sei denn offenbar, man ist Profifußballer. Viele von denen haben ja trotz Pandemie top gestylte Haare. Da war doch ein Profi am Werk. Das vermutet zumindest der Zentralverband des deutschen Friseurhandwerks. Und er hat sich daraufhin beim DFB beschwert. Auch meine Kollegin Sabine Geipel fordert von den Profifußballern mehr Vorbildcharakter und sie schreibt ihnen deswegen unseren nicht ganz ernst gemeinten Brief der Woche.
Liebe Bundesliga-Profis, ich schreibe euch einen Brief, damit ihr euch freut. Denn ihr habt euch diese Woche mit einer Schlagzeile mal eben ins Abseits gestellt. Friseurverband kritisiert Frisuren der Fußballprofis. Okay, habe ich zuerst gedacht, da hat er recht. Endlich sagt's mal einer. Ich finde die ja auch albern, diese einrasierten Scheitel, die Strähnchen oder diese affigen Muster am Hinterkopf. Aber nein, dem Friseurverband ging's gar nicht um die Frisuren an sich, sondern um die Frage, wie sind die in Pandemiezeiten zustande gekommen? Da muss doch heimlich geschnippelt und gefärbt worden sein. Und das vermutlich auch von Profis für Profis. Kaum vorstellbar, dass da ein Spieler selbst zur Schere gegriffen hat, sagt der Fachverband mit kompetentem Auge, so top gestylt, wie die trotz geschlossener Friseursalons immer noch auf dem Platz herumlaufen. Das ist kein Fairplay, liebe Bundesliga-Profis. Während unsere Köpfe dem Coronavirus optisch immer ähnlicher werden, mit rauswachsenden Spike-Proteinen, Haaransätzen, habt ihr die Haare schön. Dabei seid ihr doch eh schon privilegiert. Ihr dürft Fußball spielen, wo sonst an den Sportplätzen das Flatterband weht. 22 Mann gemeinsam, was anderswo schon längst das Ordnungsamt auf den Plan gerufen hätte. Und körperlich kommt ihr euch beim Torjubel so nahe, dass ich jedes Mal innerlich zusammenzucke. Abstand! Liebe Fußballprofis, es heißt doch immer, ihr seid Vorbilder. Also bitte auch jetzt. Lasst die Haare wuchern. Vergesst den Undercut. Mut zur Matte. Das wusste schon Paul Breitner. In diesem Sinne, locken down im Lockdown. Es grüßt euch ganz herzlich, euer Fan Sabine Geipel.
SWR 1 Arbeitsplatz. Frag die Knigge-Expertin.
Und das ist Caroline Lüdemann, Cornelia aus Wertheim hat uns eine Frage an Sie gemailt. Cornelia arbeitet in einem größeren Team im Sozialbereich. 12 Frauen, allerdings herrscht, so schreibt sie, Zickenkrieg im Team. Und die Leitung möchte das Problem mit einer Supervision klären. Und weiter, ich selbst habe schon mal eine Supervision in einem anderen Bereich mitgemacht und ich finde es nicht als optimales Instrument für mich. Deshalb möchte ich nicht daran teilnehmen. Kann man mich zu einer Teamsupervision verpflichten? Also da ist eine gewisse Skepsis, die kann auch unsere Knigge-Expertin Caroline Lüdemann verstehen. Trotzdem empfiehlt sie, für die neue Situation offen zu bleiben.
Klären wir vielleicht zunächst mal, was mit Supervision gemeint ist oder was man darunter versteht. Also Supervision ist eine Form der Beratung für Mitarbeiter, die zum einen dazu anregen soll, das eigene Handeln zu reflektieren und zum anderen aber eben auch die Arbeit oder besser gesagt die Zusammenarbeit verbessern soll. Und gerade im sozialen Bereich, und so ist es hier ja auch, ist das durchaus ein übliches Instrument. Mittlerweile sieht man aber auch, dass die Beliebtheit auch in der Wirtschaft eben zunimmt. Und damit Supervision erfolgreich sein kann, sollte idealerweise eben eine gewisse Bereitschaft oder Freiwilligkeit der Mitarbeiter dann vorliegen, um daran teilzunehmen. Natürlich, der eine tut es mit mehr Freude, der andere mit weniger Begeisterung. Aber ich glaube, das ist dann bei anderen Weiterbildungen genauso der Fall. Meines Wissens kann der Arbeitgeber den Arbeitnehmer tatsächlich zur Supervision verpflichten, auch wenn sich, wie vorhin schon erwähnt, die Frage stellt, ob das denn wirklich sinnvoll ist. Deswegen vielleicht kann man dann besser im Vorfeld in einem offenen Gespräch frühere Erfahrungen schildern, die eigenen Sorgen kommunizieren und die eigene Ablehnung dann eben auch begründen. Vielleicht gibt es ja auch eine alternative Lösung, die bisher noch nicht bedacht wurde. Und was man aber auch machen könnte, ist, dass man einfach mit diesem Supervisor, der da ja wahrscheinlich schon ins Auge gefasst wurde, der das dann eben durchführen soll, im Vorfeld Kontakt aufnimmt, um vielleicht da dann schon mal zu besprechen, wie denn so etwas ablaufen könnte. Vielleicht hilft das auch, einem die Ängste zu nehmen.
Unsere Experten beantworten auch Ihre Fragen zu Job, Karriere und Arbeitsrecht. Schicken Sie uns Ihre Fragen an arbeitsplatz@swr1.de.
Kurzer Zwischenstand 961.682. So viele Menschen sind in Deutschland bis Freitag gegen das Coronavirus geimpft worden. Also seit Beginn der Impfungen kommen wir damit auf rund 50.000 Impfungen am Tag. Doch diese Quote, die soll noch deutlich steigen. Spätestens, wenn neben den regionalen Impfzentren auch die Kreisimpfzentren loslegen. Damit das alles klappt, packen deutschlandweit tausende Menschen mit an. Nicht nur Ärzte und medizinisches Personal, sondern auch Quereinsteiger. Wolfgang Brauer hat einen davon im Impfzentrum in Tübingen getroffen.
Kommen Sie rein, hallo. Und nehmen Sie Platz. Am besten geben Sie mir mal Impfpass und die Versichertenkarte.
Zentrales Impfzentrum in der Paul-Horn-Sporthalle in Tübingen. Die Impflinge kommen zunächst in eine kleine Kabine, wo Ingo Junger ihre Daten erfasst. Eigentlich betreibt er ein Reisebüro in Rottenburg am Neckar. Doch weil das wegen Corona nicht läuft, hat sich der 59-Jährige als freiwilliger Helfer beim Landratsamt gemeldet.
In mir ist dann so irgendwann mal Oktober, November die Idee gereift, also ich brauche mal wieder eine Struktur, wo ich weiß, was ich machen muss. Und das, was im Reisebüro läuft, das kann man auch reduziert einfach wahrnehmen, bis es wieder losgeht.
Als das zentrale Impfzentrum im Dezember aufgebaut wurde, suchte das Landratsamt in Tübingen händeringend Leute dafür. Insgesamt 300 Ärzte, medizinisches Personal und Verwaltungsmitarbeiter. Sibylle Kiefer, eigentlich für den Abfallbetrieb im Kreis zuständig, leitet das neue Impfzentrum.
Das ist ja im Grunde ein mittelständisches Unternehmen, was wir hier in kürzester Zeit aufgebaut haben. Und dieses Personal haben wir dann zwischen den Feiertagen eingewiesen.
Damit bei so vielen Menschen alles reibungslos läuft, haben sich die Beteiligten in Tübingen die Personalarbeit aufgeteilt.
Das medizinische Personal und die Ärzte, das macht die Uniklinik. Und den Verwaltungsbereich macht dann das Landratsamt. Wir haben natürlich über Presse und über Homepage gesagt, dass wir Leute suchen. Da haben sich dann auch 2000 gemeldet.
Meist sind es medizinische Fachkräfte im Ruhestand oder Teilzeitbeschäftigte. Aber eben auch Quereinsteiger wie Ingo Junger. Er bringt gute Voraussetzungen mit. Als Reisebüroinhaber kann er gut mit Menschen umgehen und hat jede Menge Erfahrung mit Verwaltungssoftware.
Gerade durch das, dass wir im Reisebüro ständig mit neuer Software, mit Anmeldeformularen, Online-Formularen, USA, Indien und sonst was zu tun haben. Also ich schaue da einmal zu und dann mache ich das einfach.
Am 4. Januar ging es los. Ingo Junger arbeitet seitdem halbtags im Impfzentrum in Tübingen. 18 Euro bekommt er die Stunde, das war für ihn aber nicht maßgeblich.
Für mich ist das eine wahnsinnig tolle Erfahrung. Auch die Erfüllung, jawohl, man hat der Oma oder dem alten Herrn jetzt einfach mal geholfen. Ich finde es einfach eine angenehme, schöne Tätigkeit
Und ich hoffe, dass man sie jetzt noch welche machen darf.
Die neue Erfahrung hat Ingo Junger sogar darin bestärkt, sich auch nach Corona um ältere Menschen zu kümmern. Zum Beispiel, indem er Senioren bei technischen Problemen hilft oder ihnen die Technik beibringt. So könnte durch den Aushilfsjob im Impfzentrum sogar eine längerfristige Geschäftsidee entstehen.
Wenn die Reisebranche nicht mehr läuft, habe ich schon einen richtig coolen Plan, um was ganz anderes zu machen.
Wolfgang Brauer über einen Quereinsteiger im Impfzentrum in Tübingen. Und das war SWR1 Arbeitsplatz für diese Woche. Ich bin Alexander Winkler. Danke Ihnen fürs Zuhören. Tschüss.
SWR1 Arbeitsplatz.